Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Am heutigen Festtag aller Heiligen feiern wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat durch die Herabsendung seines Heiligen Geistes. Und der Auftrag, den wir Menschen in dieser Welt empfangen von Gott, die Aufgabe, die wir zu erfüllen haben, ist nichts anderes als heilig werden. Und deshalb sind wir hier. Und deshalb hat Gott überhaupt den Menschen erschaffen, dass er heilig werde, dass er in vollkommener Liebe und vollkommener Erkenntnis ganz und gar eins sei mit Gott. Nun wissen wir und sehen wir, dass dies das Höchste und das Schwierigste überhaupt ist. Denn heilig werden, das ist eine große Sache. Paulus spricht von der Wolke von Zeugen, die uns umgeben und die uns Mut machen sollen. So wie der Heilige Geist auch der Tröster ist, der uns recht bei Troste hält. Der Trost, der Mut, der gute Geist. So auch die Heiligen, die ja ihrerseits erfüllt sind und Träger des Geistes, geben auch uns Mut, Mannhaftigkeit. Und sie helfen uns, dass wir recht bei Troste sind. Im Evangelium sagt Christus sehr, sehr deutlich, was so eine grundlegende Basis der Heiligkeit ist. Eine. Er nennt da eine notwendige Bedingung, noch keineswegs eine hinreichende. Aber doch, das ist schon etwas. Wenn viele Menschen zusammen sind, im Heiligtum und beten, so ist jeder Einzelne getragen durch das Gebet der Brüder und der Schwestern. Und es wird leicht und freudig zu beten. Aber jeder von uns macht auch diese Erfahrung, sei es am Arbeitsplatz, sei es in den Familien, sei es woanders, wo der orthodoxe Glaube sehr, sehr weit weg ist. Da wird es schon sehr viel schwieriger, die rechte Art beizubehalten. Auf einmal kriegen wir Skrupel, in irgendeinem Restaurant oder bei Bekannten und Freunden uns zu bekreuzigen, wenn das Mittagessen dran ist. Oder in Gesprächen, in Diskussionen zu bekennen, nein, ich bin Christ und was habt ihr da? Das ist zu akzeptieren, das ist gut und recht so. Wir leben heute in einer Welt, wo das Niedrigste und das Geringste und eigentlich das am wenigsten Wünschenswerte so propagiert wird und man sagt, ja, das ist gut so. Das Höchste und das Heiligste, das wird zurückgedrängt. Das darf nicht sein. Du bist Christ? Ha, 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 ha. Naja, wenn du das noch brauchst, so in dem Stil. Ne? Diese grundlegende Blödheit und Dummheit, es ist nicht nur Dummheit, es ist auch ein aggressiver Akt. Denn die Ironie, das Lächerlichmachen, ist sehr wohl ein aggressiver Akt. Und hier gilt es, das Schwert zu zücken, die Sache abzuhalten und sagen, Moment mal hier, an das Heilige lasse ich nichts kommen. So eine Sache, dass wir sagen, wir Christen sind ja friedlich. Wie Paulus sagt, soweit es an uns liegt, leben wir mit jedermann in Frieden, mit den Atheisten, mit den Antichristen, ganz egal, wir leben mit jedermann in Frieden. Aber die Väter sagen auch, es gibt eine Ausnahme, wo du das Schwert zücken musst. Wenn die heilige Dreifaltigkeit, Gott, beleidigt wird, wenn der heilige Mutter Marias beleidigt wird, wenn das Heilige, die Kirche, der Altvater beleidigt wird, dann müssen wir das Schwert zücken und sagen, das akzeptiere ich nicht. Schweige oder entschuldige dich oder das geht nicht. Ich war als Student in einem philosophischen Seminar in der FU, großer Vorlesungssaal, ein paar hundert Studenten. Und es wurde, ich weiß nicht mehr, was es war, ich kann mich an die Vorlesung selber nicht mehr so genau erinnern. Es war nur so, dass der Professor dann so einen Nebensatz, so eine abfällige Bemerkung über das Christentum machte. Und dabei dann irgendwie den Gottesglauben als solchen angriff. Da erhob sich hinter mir ein junger Mann, ein Türke, und schimpfte ganz laut und sagte, das können Sie nicht machen, das ist eine Beleidigung Gottes. Und ich sagte, mein Gott, dieser Kerl, der hat doch absolut recht. Warum habe ich nicht dasselbe gemacht? Warum bin ich nicht aufgestanden und habe gesagt, das geht nicht? Sicherlich. Wir sind erzogen zur Höflichkeit, zur Harmonie. Wir haben alle den Wunsch nach Harmonie, dass alles so glatt und rund und einfach gehen möge. Wir geben uns Mühe, es allen recht zu machen und so weiter und so weiter. Aber hier liegt ein Problem in diesem Harmoniebedürfnis. Es ist ja legitim und es ist ja richtig, dieses Harmoniebedürfnis. Denn es sagt uns ja eigentlich, von Gott her ist doch alles gut und ist doch alles recht und schön. Und deshalb ist das Natürlichste von der Welt in der Harmonie mit der Schöpfung, mit den Nächsten, mit Gott, den Heiligen und den Engeln und den Geistern dieser Erde und allen guten Kräften zu leben. Aber wir leben eben nicht im Paradiese. Schon durch den ersten Fall Luzifers, in der geistigen, in der ersten Schöpfung, und dann durch Adams Fall, der in der irdischen Schöpfung denselben Irrtum wiederholt und von der geistigen Welt her in der irdischen dieser Fall durchgeführt. Und so ist eben der Irrtum und mit dem Irrtum die Trennung von Gott, die Sünde, der Trug, das Böse, das Leid, der Schmerz und die Disharmonie in dieser Welt. Wir erleben das sehr stark jetzt mit der naturtönigen Gesangsart, um die wir uns ja bemühen. Jedes Intervall, jeder Tonabstand in der naturtönigen Stimmung wird auf die Eins bezogen. Das ist das Symbol Gottes. Und zu diesem Symbol Gottes ist jedes in seiner ureigenen Harmonie. Es gibt ein klares Verhältnis, was man ganzzahlig in Proportionen ausdrücken kann. Und dieses Verhältnis entfaltet sich und entwickelt sich aus der Eins, wie die alten Väter sagten, der Eins, die alle anderen Zahlen enthält, weil sie alle aus ihr hervorgehen. Die Eins ist auch das Symbol Jesu Christi, des menschgewordenen Wortes Gottes, des Schöpfers, durch den alles geworden ist, wie es Johannes sagt, durch ihn ist alles gemacht, was gemacht ist. Das ist die Eins, aus ihm kommt alles hervor. Aber dadurch ergibt es sich, dass in der Relation verschiedener Töne, dass dort auf einmal andere Klänge und manche Missklänge, also Dissonanzen entstehen zwischen den Tönen. Auch dies ist ein Hinweis, über den man viel meditieren kann. Was bedeutet das? In der Renaissancezeit hat man sich bemüht, jeglichen Zusammenklang rein zu stimmen. Man hat reine Terzen und reine Quinten gesungen. Wenn wir jetzt naturtönlich singen, dann merken wir und hören wir, in bestimmten Höhenlagen sind die Quinten ganz unrein. Auf einmal sind sie zu klein oder sie sind größer und so weiter. Teilweise ergeben sich dadurch besondere Klänge, teilweise merken wir, das klingt schwierig. Aber diese Relationen sind Hinweise, sind Zeichen, wie sich in der jeweiligen Entfernung von der Eins die Verhältnisse der Wesen zueinander ordnen. So lernen wir also aus der Kirchenmusik, aus dem Kirchengesang, dieses Verhältnis im Umgang mit der Harmonie. Je näher das Intervall in seinen Proportionen, in seinen mathematischen Proportionen zur Eins ist, umso reiner, umso klarer und eindeutiger in seiner Gestalt wird es. Je weiter es entfernt ist, wenn es dann in die Hunderter geht, in die Tausender und so weiter, wird es unklar, es verliert seinen Charakter und man kann es nicht mehr erkennen. Es gibt einen Mittelbereich, wo dann sehr klare Konsonanzen und Dissonanzen entstehen. Und es gibt einen ferneren Bereich, wo so ein Nebel sich legt über alles und wo eigentlich nichts mehr erkennbar wird. Für uns nicht mehr erkennbar. Etwas ganz Ähnliches sagt Christus im Evangelium. Oder er weist darauf hin, wenn er sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu stiften, sondern das Schwert. Wir lernen in den Geboten, ehre Vater und Mutter, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und darum bemühen wir uns. Und dafür ist es auch notwendig, dass wir unseren Egoismus zurücknehmen. Wir müssen das tun, damit wir in diese rechte und gute Harmonie mit den Nächsten eintreten können. Aber es gibt Situationen, wo die Harmonie mit dem Nächsten zur Disharmonie mit Gott führt. Und in diesem Moment, darauf weist Christus hin, hier müssen wir eine andere Haltung einnehmen, hier müssen wir plötzlich wählen, wir müssen unterscheiden, was ist gut und was ist böse. Und da gibt es nur das eine Kriterium, die Einheit mit Gott. Das rechte harmonische Verhältnis zum ewigen Urgrund, zur Eins. Und aus diesem rechten Verhältnis, in der absoluten Harmonie mit Gott heraus, ergibt es sich notgedrungen, dass wir in bestimmten Situationen plötzlich mit unserer Umwelt in Disharmonie geraten. Und diese Disharmonie müssen wir dann aushalten, auch wenn es weh tut. Das ist ein Teil auch des geistigen Kampfes. Der geistige Kampf besteht natürlich zuerst in dem Kampf, der im Herzen des Menschen selbst stattfindet. Also auch unseren eigenen Egoismus, wo er sich aus der Harmonie mit Gott heraus bewegt, müssen wir zwingen. Wir müssen sagen, nein, das machen wir jetzt nicht. Also da müssen wir auch die Disharmonie mit uns selbst aushalten. Und dann die Herrschaft des Geistes aufrichten und so die wahre Harmonie in uns selbst herstellen. Wenn der Mensch solcher Art in sich reingestimmt und harmonisch in Gott ist, in dem Moment wird er zum hochsensiblen Maßstab für geistige Wirklichkeit. Denn wo die Einheit und die Klarheit in Gott ist, je reiner der Ton, je reiner der Klang, umso mehr stört auch die geringste Unreinheit. Aber zur Heiligkeit gehört eben diese Fähigkeit, im Inneren aufgrund äußerster Demut, äußerster Empfänglichkeit und tiefsten Gehorsam gegenüber Gott und dem Heiligen, diesen wahren Wohlklang zu hören und in sich schwingen zu lassen und von dieser feinen Stimmung her auch im Außen, wo andere, also wo Missklänge sind, wo diese Dissonanzen tönen, und die tönen oft sehr laut, mit viel Energie und Kraft, dass wir dort diese Dissonanz aushalten. Und Dissonanz, das heißt eben Leid, das ist schmerzhaft. Auf einmal verderben wir es mit jemandem, wo wir denken, das ist doch ein Freund, oder am Ende, wo eine Abhängigkeit besteht. Und dann sagt Christus, das können die Eltern sein, das können die Kinder sein, das können die Nächsten sein, Mann oder Frau oder Kinder, Arbeitgeber, wie auch immer. Und dann sagt Christus dieses harte Wort, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen und zu erregen, die Mutter wieder, die Tochter, den Sohn wieder, die Vater und so weiter und so weiter. An diesem Aushalten können der Dissonanz und eben sich nicht einschwingen in die falsche Harmonie, darin liegt ein Ausdruck der Männlichkeit. Die Männlichkeit, die Andalia, das ist ein ganz wichtiger Begriff überhaupt in der orthodoxen Spiritualität. Andalia wird oft heute mit Mut übersetzt, man sagt, es gibt ja auch Frauen, die haben ja auch Männlichkeit. Aber es ist eben dieses Wort, die Andrias von Andros, der Mann, Andria, die Männlichkeit. Männlichkeit heißt, jetzt unabhängig vom konkreten Geschlecht, was der Mensch birgt, was wir sind, ob wir Mann oder Frau sind, Männlichkeit ist eine Eigenschaft, eine Tugend, die eine Kraft ist. Wir haben die Reliquien der Heiligen verehrt und viele, die überwiegende Zahl derer, die wir hier verehrt haben, sind Märtyrer. Wir haben auch zuletzt noch im Frühjahr diese wunderbaren Begegnungen gehabt, dort in den rumänischen Klöstern, wo wir noch einen der letzten großen Altväter erlebt haben, die tatsächlich so wie die Märtyrer eben und die Bekenner dort gelitten haben, in diesen kommunistischen KZs und wo sie dann umgepolt werden sollten mit allen Peinigungen, die der Mensch sich ausdenken kann, allen Perversitäten und so weiter. Für 14 oder 16 Jahre hat er in diesen Lagern verbracht und er hat uns eben auch Reliquien dieser Märtyrer geschenkt. Er hat den Altar seiner Klosterkirche hat er gebaut aus den Reliquien der Märtyrer. Das ist ein außerordentliches Bekenntnis. Und das Zeugnis solcher Menschen gibt uns einen Maßstab, dass wir sehen, Moment mal, ist denn das Leid oder die Schwierigkeiten oder die Unpässlichkeiten, die wir hier erdulden müssen, wenn wir Christus bekennen, wenn wir in der rechten Weise als Orthodoxe leben, hier in dieser Welt. Und wenn dann ein paar Schwierigkeiten auftauchen, links oder rechts oder hinten oder vorne, ist das wirklich so schlimm? Deshalb ist der Blick auf die Heiligen und der Blick auf die Märtyrer so kostbar und so wichtig. Denn wir sehen, mein Gott, was diese Menschen durchgemacht haben, was die ausgehalten haben. Also Gott, bewahre uns davor. Wir wissen nicht, ob wir die Größe und die Männlichkeit haben, solche Dinge durchzustehen. Aber stehen wir doch wenigstens die Dinge durch, die uns hier konkret tatsächlich abverlangt werden und die hier notwendig sind. Mögen wir nicht Weichlinge sein, die keinen Mut haben zum Bekennen, die sich in der falschen Weise anpassen. Denn die Harmonie mit dem Falschen ist der Trug. Und die Harmonie, das Eintreten in die Harmonie mit dem Trug, ist die Gefolgschaft des Teufels. Der politische Opportunismus, den wir in unseren Ländern immer wieder erleben, wo wir sagen, mein Gott, wieso kippen die Leute so um, wieso machen sie dies und jenes, wieso passen die sich dann so schnell an, dass auf einmal man sich wundert, das waren noch vor 3 Jahren ganz andere Leute. Und im kirchlichen Bereich gibt es ähnliche Dinge. Alles dies ist eben der Wunsch nach der Harmonie, aber eben auf der falschen Ebene. Heiligkeit also ist diejenige Fähigkeit, wie soll ich sagen, den Ton Gottes, den Klang Gottes, die Schwingung, die Harmonie Gottes zu spüren und sich ganz und gar dort hineinzugeben, und die Fähigkeit, die Disharmonie mit allem, was nicht Gottes ist, auszuhalten. Und nicht einzuschwenken in die falsche Harmonie. Insofern kann man sagen, die Heiligkeit besteht einfach in der Abwesenheit der Sünde. Aber das ist fast eine Tautologie. Denn Sünde ist ja die Absonderung von Gott. Und wenn wir von Gott abgesondert sind, sind wir natürlich in der Sünde, im Abgrund, fern vom Wahren, außerhalb der wahren Harmonie, da sind wir selber Dissonanz. Wenn wir aber in Gott sind, in der Liebe, in der Erkenntnis, in der völligen Hingabe in Gott, sind wir außerhalb der Sünde. Sobald die wahre Harmonie erreicht ist, ist Sünde gar nicht mehr möglich. Deshalb sagt Johannes, der Evangelist, dieses wunderbare Wort: Wer in der Liebe ist, kann nicht sündigen. Wir merken hier schon, dass der Begriff der Sünde hier beim heiligen Johannes etwas anders gefasst wird. Wir haben ja, wenn wir an Sünden denken, denken wir mal an bestimmte Tätigkeiten oder bestimmte Dinge, die man verboten sind oder erlaubt sind, wie auch immer. Aber Sünde ist etwas viel Wesentlicheres, etwas ganz Entscheidendes. Sünde ist nicht hier und da eine kleine Verfehlung oder ein Nicht-Beachten irgendeiner Regel. Das ist alles menschlich, das kann vorkommen. Aber über all dem steht die göttliche Ökonomie, der göttliche Heilswille. Aber der Kern der Sünde, das müssen wir verstehen, der Kern der Sünde besteht in nichts anderem als im Nicht-in-Gott-Sein. Wir schwingen auf einer falschen Ebene, die nicht Gottes ist. Das ist Sünde. Deshalb müssen wir eintreten in die Einheit, in den Einklang mit Gott, dem Ewigen. Und von dort her werden alle Dinge dieses Lebens geheiligt. Das ist das Geheimnis der Heiligung. Das Geheimnis der Heiligen. Es gibt da viele andere Arten, wie man darüber sprechen kann. Man spricht dann auch von der Tugend. Ich sagte schon, die Mannhaftigkeit, eine wesentliche Tugend, die den Menschen befähigt, den Kampf in dieser Welt zu bestehen. Auf den verschiedensten Ebenen. Aber vor allen Dingen eben den Kampf für die Wahrheit. Im Kampf für die Liebe, wo Wahrheit und Liebe sind, ist die Wahrheit schon, ist Gottes Gegenwart schon. Dieser Kampf vor der Wahrheit erfordert Männlichkeit. Aber hier schließen sich die Kreise. Es gibt ja auch eine falsche Männlichkeit, so einen Draufgängermut, der irgendwie losschlägt, aber irgendwie gar nicht so recht weiß, warum und wofür. Der von falschen Kräften geleitet ist. Das meint eben jene wahre Männlichkeit nicht. Deshalb ist die Männlichkeit, die sich zeigt im Bekenntnis und in der Fähigkeit, Dissonanz auszuhalten, in der Fähigkeit, das Schwert zu führen, diese Männlichkeit hat eben eine innere, geheimnisvolle, eine verborgene Seite. Und diese verborgene Seite der wahren Männlichkeit ist wahre Weiblichkeit. Nämlich die Fähigkeit zu hören, aufzunehmen, zu empfangen. Die Fähigkeit der Empfängnis des Samens Gottes, des Same gewordenen oder Same werdenden Gotteswortes, welches Jesus Christus selbst ist. Und aus dieser Empfänglichkeit wiederum geschieht Fruchtbarkeit. Und so merken wir, dass die wahre Weiblichkeit und die wahre Männlichkeit ja wie in einem kunstvollen Schlingengebilde, in einem Kunstfall, so aus dem frühen Mittelalter, diese wunderbaren Verschlingungsknoten von der germanischen und von der byzantinischen Kunst und so weiter. Und so ineinander verschlungen ist wahre Männlichkeit und wahre Weiblichkeit. Sie sind eigentlich zwei Seiten ein und derselben Sache, nämlich, nennen wir es Tugend, nennen wir es Heiligkeit, nennen wir es Weisheit. Zu diesem Geheimnis der inneren Weiblichkeit wiederum gehört die Reinheit. Ohne Reinheit und ohne Freiheit ist auch diese Empfänglichkeit ja nicht möglich. Solange wir noch hin und her getrieben werden von Ängsten, von Nöten, von Sorgen, von Stimmungen und Launen, sind wir noch auf der falschen Ebene. Können wir diesen Grundton, diese eine tiefe Grundschwingung des Seins, die Gott ist oder die von Gott kommt, gar nicht recht hören und wahrnehmen und uns nicht darauf einschwingen. Deshalb die Übung der Reinheit, des Loslassens, der Gelassenheit, um wiederum überhaupt die Fähigkeit zu haben, recht zu hören. Deshalb sagen wiederum die Väter auf dem Berg Athos, wenn du den Gehorsam hast, wohlgemerkt dem Heiligen gegenüber, nicht dem Falschen gegenüber, wenn du diesen Gehorsam hast, hast du alles. Denn Gehorsam, das ist die Grundtugend, die alle anderen mit sich zieht. Gehorsam eben in dem Sinne, dass ich wirklich hören kann, nämlich die Stimme Gottes und sie auch erkennen. Und dann die Demut, die Anschmiegsamkeit, der Stimme auch zu folgen, ganz mit ihr eins zu werden, mit dem Wort Gottes eins zu werden. Und dann folgt daraus auch wiederum die wahre Männlichkeit, die uns lehrt, dort wo es nötig ist, das Schwert in der rechten Weise zu führen. Alles dies, ich höre jetzt auf, weil die Zeit reicht. Aber das ist nur ein Aspekt, so von einer Seite beleuchtet, die Frage, was ist Heiligkeit? Und so nehmen wir dieses Geschenk, was Gott uns gegeben hat, an, diese Wolke der Heiligen, die uns umgibt, auf der anderen Seite in der Ewigkeit, aber die hier reinwirken auch in die Zeit. Und deshalb verehren wir die Heiligen und erbitten ihren Segen und lieben sie und versuchen ihnen nachzufolgen, was wiederum heißt, nichts anderes als in der rechten Weise Christus nachzufolgen.